Als ich ein Schüler war, da hatte ich ein Steckenpferd und das war Modellbau. Zu meinen Lieblingsmodellen gehörte das Beiboot vom Seenotkreuzer Adolf Bernpohl. Das war die Fegesack. Für den Seenotkreuzer hat es nicht gelangt, also habe ich das Beiboot gehabt. Ein anderes Modell, was mir gut gefallen hat, war das Forschungsflugzeug von dem Meeresbiologen Jacques-Yves Cousteau. Der hatte einen kanadischen Seefernaufklärer gekauft und hatte den zum Forschungsflugzeug umgebaut. Und auf meinem Klavier stehen immer noch die Miniaturen als Schiffsmodelle von den Schiffen, auf denen ich zur See gefahren bin. Ein Modell hat den Vorteil, dass es unsere Fantasie anregt. Und wenn wir ein Modell angucken, dann können wir unsere Gedanken spielen lassen und können uns dann vorstellen, was wir mal erlebt haben oder was gerade für uns nicht sichtbar ist. Auch in der Bibel gibt es Modellbau. Der Modellbauer des alten Bundes war Mose. Der hat nämlich ein Modell gebaut von dem Heiligtum, was er nicht sehen konnte, von dem Heiligtum, das im Himmel ist. Und Gott gibt Mose diesen Auftrag, baue dir die Stiftshütte nach dem Muster, das ich dir zeige. Es heißt da, da sagt Gott wörtlich, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller Geräte, genau so sollt ihr es machen. Es handelt sich hierbei um die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist das Bundeszelt. Das ist das Zelt der Begegnung. Da begegnete Gott den Kindern Israel. Und ich möchte uns ein Bild davon zeigen, damit wir das besser verstehen, was uns im Hebräerbrief berichtet wird. Der Hebräerbrief greift das Modell der Stift und erklärt daran geistliche Wahrheiten, die für uns heute von Bedeutung sind. Und weil wir uns das nicht gut vorstellen können, hat Gott das vergegenständigt in den Gegenstand der Stiftshütte. Das ist die Gesamtanlage von der Stiftshütte und da ist ein Zelt drin. Seht ihr das Zelt in der rechten Hälfte? Das ist das Zelt der Begegnung. Da begegnete Gott im Allerheiligsten dem Hohenpriester. Nächste Folie. Waldemar, mach mal das nächste. Hier seht ihr das Begegnungszelt oder das Bundeszelt von nah. Es ist bedeckt mit einer Delfinhautdecke. Und jetzt decken wir mal die Zeltplane ab. Nächste Folie. So sieht das unter der Zeltplane aus. Da seht ihr, die vorderen zwei Drittel sind das Heilige. Dann kommt der Vorhang und das rechte Drittel ist das Allerheiligste. Nur da stand die Bundeslade, also der tragbare Kasten mit dem Deckel drauf, wo die 10 Gebote auf den Gesetzestafeln drin waren. Und nochmal ein zweiter. Jetzt seht ihr den Hohenpriester. Den obersten Priester seht ihr hinten im Allerheiligsten stehen. Der Vorhang ist weggemacht. Und ihr seht jetzt, er steht vor dem Kasten. Dieser tragbare Kasten ist die Bundeslade. Und er hat nichts weiter an als ein weißes Gewand. Das ist, in unserer Zeit ist das das Taufgewand der Täuflinge. Und seine ganze Dienstkleidung hat er abgelegt und steht nur mit einem weißen Gewand. Und er hat eine Schale in der Hand und da sprengt er das Opferblut auf dem Deckel von dem Kasten, in dem die 10-Gebote-Tafel sind. Danke, Waldemar. Ich lese uns jetzt, den für heute ausgelost ist. Und er kommt aus dem Hebräerbrief und man kann den Hebräerbrief nur verstehen, wenn man ein bisschen Hintergrund hat, wie das im Alten Bund gemeint war. Da heißt es, weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns ergreifen das Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist in allem genauso wie wir, doch ohne Sünde. Ihr könnt das mitlesen in Hebräer 4. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für die Zeit, wenn uns Hilfe nötig ist, wenn wir Hilfe brauchen. In diesen drei Versen steckt der ganze Hebräerbrief drin. Denkt mal an eine Walnuss. Die hat eine harte Schale und wenn man die geknackt hat, dann ist in dieser Walnussschale die Frucht drin, die sieht aus wie ein Gehirn, hat zwei Hälften. Und genauso ist dieser Abschnitt wie eine Walnussschale, in der schon alles drin steckt, was wir im Hebräerbrief lernen. Der Aufbau von diesen drei Versen ist genial. Es heißt da in Kurzform, weil wir einen Hohenpriester haben, lasst uns ergreifen, lasst uns hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Weil wir haben. Wir haben einen Hohenpriester. Das Wort Hohepriester heißt nichts anderes als oberster Priester oder höchster Priester. Dieser Hohepriester hatte im Alten Testament eine Aufgabe. Einmal im Jahr ist er durch das Zelt gegangen und hat hinten im Allerheiligste das Opferblut an die Bundeslade geschmiert, gesprengt. Und dieser Hohepriester aus dem Alten Bund war nur ein Modell, nur eine Blaupause, nur ein Abbild von dem, was Jesus für uns ist. Ihr Lieben, wir haben. Wir leben nicht nur vom Werden. Wir haben. Gottes Kinder haben. Und jetzt ist bedeutsam, dass er ein großer Hohepriester ist. Das macht deutlich, er ist viel erhabener als jetzt Aaron aus dem Alten Bund. Warum ist er ein großer Hohepriester? Warum ist er höher als Aaron im Alten Testament? Weil er die Himmel durchschritten hat. Man kann diese Formulierung nur verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Hohepriester in dem Bundeszelt auch das Zelt durchschreiten musste. Um hinten rechts ins Allerheiligste zu kommen, musste er mit dem Opferblut durch das ganze Zelt,
wo vorne der Leuchter stand und wo der Schaubrottisch war und wo, eins habe ich noch vergessen, musste er da durchgehen, um hinten in die Ecke zu kommen, wo die Bundeslade stand. Genau das hat Jesus gemacht. Jetzt ist er aber nicht mit dem Opferblut durch das Zelt gegangen, sondern er ist mit sich selber durch die Himmel geschritten. Jesus selbst ist das Opferblut. Er selber ist das Opfer. Es ist ein Selbstopfer. Jesus durchschreitet die Himmel als Selbstopfer und gelangt wohin? Zum Thron der Gnade, also mitten in die Gegenwart Gottes. Paulus bezeichnet den Kasten mit den 10 Geboten, also die Bundeslade, den bezeichnet er auch im Römerbrief als den Gnadenstuhl. Was ist da passiert über dem Gnadenstuhl, über dem Deckel von diesem Kasten? Da erschien Gott in einer dunklen Wolke. Also wir müssen uns das vielleicht physikalisch oder als Wissenschaftler vorstellen wie Antimaterie. Also in einer dunklen Wolke, vielleicht in einem schwarzen Loch, direkt über dem Deckel von dem Kasten. Und nun ist Jesus als der oberste Hohepriester überhaupt, als der Gesalbte, ist durchgeschritten als Selbstopfer direkt in die Gegenwart Gottes. Es heißt, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann heißt es, weil er das gemacht hat, weil er sich selbst geopfert hat für uns, die Himmel durchschritten hat, deswegen sollen wir das Bekenntnis ergreifen. Was für ein Bekenntnis ist hier gemeint? Das ist der Rückblick auf die Formulierung Jesus, der Sohn Gottes. Wir brauchen nur eins erfassen. Wir brauchen nur eins ergreifen. Wir müssen nur an einem festhalten. Das ist das Bekenntnis, dass Christus der Sohn Gottes ist. Um mehr geht's überhaupt nicht. Das ist das Bekenntnis. Und der Verfasser vom Hebräerbrief sagt es uns, Jesus, der Hohepriester, ist der Sohn Gottes. Bums, das ist unser Bekenntnis. Ich freue mich darüber, dass wir als Baptisten kein Glaubensbekenntnis haben. Wir haben die Bibel, mehr brauchen wir nicht. Jesus ist Gottes Sohn, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen kein kirchliches Dogmen, wir brauchen keine Lehren, wir brauchen keine Glaubensbekenntnisse, wie das Augsburger, ist alles vollkommen überflüssig. Jesus ist Gottes Sohn. Fertig. Und daran sollen wir festhalten. Und daran dürfen wir festhalten, dazu werden wir ermutigt, weil er die Himmel für uns durchschritten hat. Und jetzt heißt es, in einem gegenläufigen Parallelsatz, auch das ist kunstvoll. Erst heißt es ja, wir haben einen hohen Priester, der durchschritten hat. Und jetzt heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte. Das ist jetzt die Verneinung. Was zeichnet jetzt diesen hohen Priester aus? Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat. Der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Ja, so sieht's doch aus. Wir sind alle schwache Menschen, die eine Menge im Leben falsch machen. Das sind unsere Schwachheiten. Die Summe von einzelnen Fehlentscheidungen, die Summe von einzelnem Versagen, die Summe von dem, was wir immer wieder falsch machen, das sind unsere Schwachheiten. Und jetzt hat dieser Hohepriester Jesus eine Eigenschaft, der hat Mitleid damit. Der hat Mitleid damit. Der sagt nicht, oh, schon wieder, ich habe es dir doch schon so oft gesagt. Nee, nein, Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Warum hat er Mitleid mit unseren Schwachheiten? Warum ist Jesus mit uns so mitleidig? Hier steht das griechische Wort sympathisch. Wenn wir zu einem sagen, oh, ich finde dich echt sympathisch, was meinen wir dann? Dann sagen wir, ich finde dich nett, ich finde dich umgänglich. Aber sympathisch ist im Griechischen was ganz anderes. Sympathos ist mitleidig. Da ist einer, der fühlt mit mir und deswegen finde ich ihn vielleicht nett, weil er an meinem Leben Anteil nimmt, weil er mit mir fühlt. Darum finde ich ihn sympathisch. Jesus ist sympathisch mit deinem Leben. Jesus ist sympathisch mit meinem Leben. Warum? Weil er in allem versucht wurde, gleich wie wir. Sondern er ist in allem versucht worden, in gleicher Weise wie wir. Also doppelt gemoppelt. In gleicher Weise wie wir. Also genau so und nicht anders. Jesus ist versucht worden. Wie wir. Er ist Vollmensch. Dieser Hohepriester hat zwei Eigenschaften. Erstens, er ist ganz Gott. Denn nur als Gott kann er die Himmel durchschreiten. Und er ist ganz Mensch. Und darin ist er in allem uns gleich geworden und versucht worden. Wie werden wir versucht? Wir werden familiär versucht. Wir werden sozial versucht. Wir werden materiell versucht. Wir werden sexuell versucht. Wir werden beruflich versucht. In allem ist Jesus uns gleich geworden. Ja. Und so ganz leicht schimmert auch bei Maria und Martha ein leicht erotischer Schlag dadurch, wenn wir das Johannesevangelium lesen. Das Verhältnis von Martha oder von Maria und Jesus war doch auch besonders und er ist da auch versucht worden. Ist ja nicht so, dass ihm als Mann das jetzt alles vorbeiging. In allem ist er versucht worden wie wir. Was macht jemanden mitleidig? Was bewirkt in uns Mitgefühl? Immer die eigene Erfahrung. Versuch mal einem schwer depressiven Menschen zu helfen oder ihn zu trösten, wenn du nicht selber durch schwere Depressionen gegangen bist. Es geht nicht. Was willst du dem sagen? Willst du sagen, Kopf hoch, wird schon wieder? Stell dich mal nicht so an. Reiß dich mal zusammen. Wie willst du den trösten? Wenn du selber durch schwere Depressionen gegangen bist, weißt du, was das bedeutet. Dann kannst du trösten. Wenn du nicht weißt, wie das ist, wenn man schwimmt, dann kannst du doch auch deinem Kind nicht sagen, wie es die Arme bewegen soll. Wenn einer wasserscheu ist und nicht ins Wasser geht, wie soll der denn jemand anders das Schwimmen beibringen? Er kann es doch nur weitergeben, wenn er selber schwimmen kann. Jesu Mitleid mit unseren Schwachheiten kommt aus seiner Erfahrung aller unserer Schwachheiten. Er hat alles erlebt, was wir erleben, alles. Da gibt es aber einen großen Unterschied. Es heißt da, nur ohne Sünde. Das unterscheidet Jesu Menschsein von meinem Menschsein. Nur ohne Sünde. Das ist der große, aber gewaltige Unterschied. Jesus hat die Versuchung ausgehalten. Er hat nicht mit Maria ein Kind gezeugt. Er hat die Versuchung ausgehalten. als der Widersacher ihn versuchte und sagte, hier, du hast doch Hunger, mach mal, dass die Steine Brot werden. Da hat er die Steine nicht zu Brot verwandelt. Er hat die Anfechtung pariert, ist nicht unterlegen und hat gesiegt. Und das ist auch die Ursache dafür, dass er ganz in die Gegenwart Gottes kommt. Zum Thron der Gnade, also mitten in die Gegenwart Gottes. Das ist, weil Jesus alles erlebt hat wie wir, darum werden wir ermutigt, mit Freudigkeit hinzuzutreten. Zwei Ermutigungen hat dieser Abschnitt. Ergreift das Bekenntnis. Und dass die zweite Ermutigung ist, lasst uns mit Freudigkeit hinzutreten. Das altmodische Wort Freudigkeit wird eigentlich nur noch in frömmlerischen Kreisen verwendet. Das ist so typisch für die Sprache Kanaans. Wenn jemand sagt, dazu fehlt mir die Freudigkeit, dann meint er so viel wie, da habe ich keinen Bock drauf. Freudigkeit ist von seiner Wortherkunft aber die Freiheit zu reden. Wenn einer freimütig hat, seinen Mund aufzumachen, das ist Freudigkeit. Wer freimütig redet, der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und genau darum geht es. Mit Freudigkeit hinzutreten. Ja, wohin denn? In die Gegenwart Gottes. Und was machen wir in der Gegenwart Gottes? Da reden wir, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Da nehmen wir kein Blatt vom Mund. Da kotzen wir alles aus vor Gott. Da schütten wir ihm unser Herz aus. Im Gebet. Das heißt also, wenn wir mit Freudigkeit hinzutreten, dann kommen wir zu Jesus im Gebet. Mit Freude, die Formulierung, lasst uns mit Freudigkeit hinzutreten, heißt, komm zu Jesus und rede mit ihm. Komm zu Jesus und bete. Sei ein Beter. Warum? Warum werden wir so ermutigt, zu ihm zu kommen und ihm unser Herz auszuschütten? Weil er Mitleid hat. Weil er es alles kennt. Weil er barmherzig ist. Und warum sollen wir oder werden wir ermuntert, hinzuzutreten und unseren Mund aufzumachen, hinzuzukommen, mit Freudigkeit bei Gott zu reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, damit wir rechtzeitig Hilfe bekommen. Zur rechtzeitigen Hilfe. Darum geht's. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dass wir Hilfe bekommen? Wann ist denn der? Immer dann, wenn wir versucht werden, oder? Gerade dann brauchen wir Hilfe. Das heißt, wenn ich merke, ich bin schwach, ich versage, dann soll ich hinzutreten, dann soll ich zu Jesus kommen, damit ich rechtzeitig Hilfe komme. Die gute Nachricht ist, ich muss nicht meinen Schwachheiten unterliegen. Die gute Nachricht von heute Morgen ist, ich bin nicht meinen Schwachheiten schutzlos ausgeliefert. Wenn ich zu Jesus komme und ihm meine Schwachheiten freimütig sage, ihm mein Versagen bringe, dann schafft er, dass ich aus der Schwachheit einen Sieg bekomme. Dann kann ich überwinden und dann bin ich meinen Schwachheiten nicht mehr ausgeliefert. Ich komme zum Schluss. Wir werden ermutigt, zuzugreifen, Wir werden ermutigt, hinzuzutreten. Warum? Weil wir einen Hohenpriester haben, der die Ewigkeit für uns durchmessen hat, der sich selbst für uns hingegeben hat, weil wir einen Hohenpriester haben, der vollkommen Mensch war, der Mitleid hat mit unserer Schwachheit. Das ist Gnade, das ist Evangelium. Es gibt nur eine Schlussfolgerung aus diesem Abschnitt. Hinzu, 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 hinzu. Wir wollen uns an den Rockzipfel Jesu hängen. Hin, da wo er ist, zum Thron der Gnade, hin in die Gegenwart Gottes. Und so werden wir auch mit den Schwachheiten unseres Lebens fertig. Amen. Amen.